Ja, ich habe ehrlich gesagt, ich bin jetzt echt richtig hier im Lobpreis gestanden, habe richtig mich gefreut, habe auch gelacht zwischendrin, weil ich merkte, ich habe auch für heute gebetet. Ja, das Thema, das ist ja heute der Heilige Geist und das lag mir schon lange auf dem Herzen. Ich habe mich damit auch lange schon befasst. Oh, jetzt habe ich keinen Klicker. Vielleicht könnt ihr mir den noch kurz bringen, das wäre ganz praktisch. Und habe, wie gesagt, deshalb auch, weil es mir so auf dem Herzen liegt, dafür gebetet und für den Gottesdienst, dass Gott einfach heute auch selber zu uns spricht, weil ich kann euch vieles sagen, aber ob das dann wirklich auch verständlich wird, ob es dann wirklich auch anfängt, Sinn zu machen für euch, das liegt letztendlich auch in seiner Hand. Ja, wir haben es auch nochmal eben gesungen, auch nochmal gehört, der Heilige Geist, der schließt uns alles auf, er erinnert uns daran, was Jesus eigentlich gesagt hat und erklärt es uns auch. Ja, ganz oft liest man das auch in den Evangelien, dass die Jünger erst gar nicht verstanden haben, wovon er geredet hat, aber als der Heilige Geist dann kam, der Johannes stellt das manchmal sogar genau so heraus, nachdem der Heilige Geist gekommen war, hat er ihnen erklärt, dass es da und darum ging. Und das finde ich spannend. Ja? Also wir können genauso sein. Wir können auch Jünger Jesu sein, mitlaufen und vieles gar nicht verstehen. Geht mir oft auch so, muss ich ehrlich zugeben. Ja, wir verstehen nicht alles. Aber mehr und mehr will uns ja der Heilige Geist dahin bringen, dass wir verstehen, aber vor allen Dingen, dass wir einfach auch vertrauen. Dass wir einfach Vertrauen haben. Ja? Und der Grund dieses Vertrauens ist nicht, dass wir vorher geprüft haben, ob Gott treu ist. Man kann das nie prüfen vorher. Man sieht es immer erst hinterher, wenn man vertraut hat. Ja, und das ist genau, was er uns zeigen will. Der Grund für unser Vertrauen ist, weil Gott wirklich treu ist. Das ist er. Das ist so. Auch wenn wir das manchmal nicht so erkennen können in unseren Situationen, zumindest nicht im Vorhinein. Ja, also wie gesagt, das Thema ist mir sehr auf dem Herzen und Gott hat das auch für mich noch bis vor kurzem richtig vorbereiten müssen, bis ich da überhaupt drüber predigen kann. Und da bin ich ihm sehr dankbar. Hoch. Ja, jetzt geht's wieder. Bin ich ihm sehr dankbar, dass er das gemacht hat, weil ich glaube, dass das eines der mit der wichtigsten Themen ist für uns Gläubigen. Warum? Na, ganz einfach. Jesus ist im Himmel, der Vater ist im Himmel, aber der Heilige Geist, der ist hier mit uns. Ja? Und wie er mit uns ist, darum soll es heute ein bisschen gehen. Aber insbesondere soll es darum gehen, welche Rolle er in unserem Leben haben möchte. Ich habe mich da mal so ein bisschen auf Namen fokussiert, die der Heilige Geist in der Schrift bekommt. Man könnte auch sagen Titel. Das sind jetzt vielleicht nicht unbedingt Namen, aber so Titel, die er bekommt. Warum? Ja gut, es gibt natürlich da viele Namen. Ich habe natürlich mich ein bisschen beschränkt. Muss ja auch gucken, dass sie jetzt durchkommen. Aber einfach, weil das viel darüber aussagt, was er in unserem Leben bewirken möchte. Und ich denke, das ist für uns als Gläubige schon mal sehr gut im Vorhinein, bevor wir, wie der Heinz uns vorhin ermutigt hat, in dieses Wasser zu treten, dass wir schon mal wissen, was hat er denn ungefähr vor? Ja, das hilft uns Menschen ja immer ungemein, wenn wir ungefähr wissen, worauf wir uns einlassen. Ja, und wenn wir das nicht wissen, dann sind wir oft eher vorsichtig, ja, wie vielleicht auch in dem Bild einige waren. Ich weiß ja nicht, ob sich das auf jemanden hier bezog. Ja, vielleicht bezieht es sich auch auf Leute, die ihr kennt, aber die, die dieses Problem haben, aber es nicht wissen, die aber gar nicht da sind. Aber grundsätzlich, denke ich, ist es für uns alle immer wieder eine Ermutigung, mehr auch von Gott zu suchen und mehr vom Heiligen Geist, die Wirkungen und so weiter in unserem Leben da Raum zu machen. Ja, jetzt möchte ich mit einer kleinen Quizfrage anfangen. Also es geht heute um den Heiligen Geist, was er in unserem Leben sein möchte. Und ich habe gedacht, ich fange mal mit einer interessanten Frage an. Und zwar, wer war denn der erste Mensch, von dem die Bibel berichtet, dass der Heilige Geist in ihm war? Johannes der Täufer. Ja, das ist ein bisschen zu spät in der Bibel. Nee, der erste Mensch, also wenn wir von vorne, von Genesis anfangen bis zur Offenbarung. Ja, der erste Mensch, von dem explizit gesagt wird in der Bibel, in ihm ist der Geist Gottes. Nee, es war nicht Mose. War nicht schlecht, aber? Nee, über Abraham wird es auch nicht gesagt. Es ist tatsächlich Josef. Interessant, oder? Der Josef, also ist für mich immer wieder ein besonderes Beispiel. Und den gucken wir uns auch gleich noch ein bisschen genauer an. Und jetzt das noch Interessantere. Wer hat das denn über ihn gesagt, dass in ihm der Geist Gottes ist? Ja, richtig, der Pharao. Also gar kein an sich gläubiger Mensch. Ja? Das war ja nicht mal ein Jude oder nicht mal ein Hebräer, ein Ägypter. Also in unserem Sinne ein Heide. Und der hat das gemerkt. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, aber oftmals, wenn ich so Erlebnisse habe, wo ich mit Leuten rede über den Glauben, die nicht an Gott glauben, ja, dann war es häufig so, dass die viel schneller gemerkt haben, dass das, was ich sage, irgendwie was Besonderes ist oder das, was passiert ist, dass die viel schneller gemerkt haben, hey, hier ist was übernatürlich, als Leute, die schon Christen sind. Also ich zum Beispiel. Manchmal, da redet der Geist Gottes zu dir und du merkst es gar nicht. Ja, du gehst einfach weiter und irgendwann merkst du, hey, sag mal, warum hast du nicht aufgepasst? Das war der Geist Gottes, der hier zu dir geredet hat, ne? Wie Biliam. Ne? Der Esel, der muss noch zu ihm sprechen, bis er merkt, hier ist gerade Bewahrung im Gange und nicht ungehorsam. Nun ja, also das fand ich interessant. Nachzulesen ist das in Genesis 41, 38, da spricht der Pharao das über ihn aus. Natürlich in dem Kontext, dass Josef den Traum gedeutet hat, dass er dann merkt, wow, da kann nur der Geist Gottes jetzt gerade gewirkt haben. So, und jetzt wollen wir schon zum ersten Namen kommen. Also dieser Name, der steht so, wie er jetzt da steht, nicht explizit in der Bibel, nicht exakt, aber ich führe gleich ein bisschen aus, wie er da steht. Und zwar der Geist der Weisheit, der Einsicht und der Erkenntnis. Also in Exodus, also 2. Mose 28, 3, da finden wir den Geist der Weisheit einfach nur. Und wenn man dann ein bisschen weiter liest, 3 Kapitel, da ist dann in Exodus 31, 3 und 35, 31 ist dann im Prinzip ja nur nochmal die Wiederholung dessen, was da steht. Eben der Geist Gottes in Weisheit, in Einsicht, in Erkenntnis. In manchen Übersetzungen steht auch mit Weisheit und so, mit Einsicht und Erkenntnis. Aber im Endeffekt, wenn man das so ein bisschen zusammenpackt, ich denke, dann ist es legitim zu sagen, der Geist Gottes ist der Geist der Weisheit, der Einsicht und der Erkenntnis. Und jetzt müssen wir uns mal fragen, ja, was heißt das jetzt? Also was für eine Weisheit, was für eine Einsicht und was für eine Erkenntnis ist hier gemeint? Der Kontext ist, sind die zwei Kunsthandwerker, die in der Stiftshütte die ganzen Verzierungen, Gerätschaften und so weiter bauen sollten. Und eben Oholab und Bezalel waren deren Namen. Und die sollten eben die Stiftshütte da bauen, den Bau überwachen und so weiter. Und die, sagt Gott, hat er mit dem Geist Gottes erfüllt in Weisheit, in Einsicht, in Erkenntnis, damit sie das gut hinkriegen würden. Also, was ist das jetzt für eine Wirkung? Das muss man sich ja fragen. Also ein gutes Beispiel hierfür wäre, wie gesagt, wieder Josef. Da heißt es in Genesis 39, 2 bis 3, hier ist es, genau. Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er blieb im Haus seines Herrn. Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, gelingen ließ. Punkt, Punkt, Punkt. Also es geht nur darum, Josef, der hat natürlich im Hause des Herrn jetzt nicht unbedingt ja, nur Prophetien oder so gegeben, ja, Weisheit und Erkenntnis oder so, sondern er hat natürlich einfach gearbeitet. Er war ja als Sklave gekauft worden von Potiphar. Das heißt, was Gott hier tut, oder der Geist Gottes, ist, er segnet und gebraucht die natürlichen Talente von Josef oder beziehungsweise allgemein gesprochen von einem Menschen. Also das ist ein Zeichen des Geistes Gottes. Ich denke, viele der erfahrenen Geschwister unter uns werden das auch bezeugen können, wie der Geist Gottes euch im Leben in bestimmten Situationen die richtigen Ideen gegeben hat, die richtigen Einsichten oder die richtige Sichtweise auf Dinge. Ich glaube, dass das hier auch ganz stark zusammenhängt damit, dass der Heilige Geist in unserem Herzen eine demütige Haltung hervorbringt, eine ehrliche, aufrichtige Motivation, anderen auch Gutes zu tun durch das, was wir tun. Und damit hängt das zusammen, dass dann das, was wir tun, eben auch gelingt, weil es dann auch an den Prinzipien Gottes ausgerichtet ist, die natürlich Segen bringen. Ist ja klar, das ist ja Gottes Anliegen. So, das heißt, ja, wie gesagt, diese Herzenshaltung ist damit verbunden. So, der nächste Name in der Bibel, den ich heute herausgenommen habe, ist der Geist der Prophetie. Also explizit steht das so in Offenbarung 19, 10. Da wird er eben Geist der Weissagung oder Prophetie genannt, je nachdem, wie man jetzt das griechische Wort übersetzt. Genau. Und was dort eben wieder als gutes Beispiel dienen würde, ist jetzt Nummer 11, also 4. Mose. Und zwar, weil da geht es darum, der Moses, ja, dem wurde es zu anstrengend mit dem ganzen Volk und immer für alles zuständig zu sein. Und Gott hat ihm gesagt, okay, pass auf, wir machen das so. Du nimmst dir 70 Älteste aus dem Volk und ich lege einen Teil deines Geistes auf sie. Und dadurch werden sie dann auch quasi mir dienen können und du bist entlastet. So, gesagt, getan, Moses versammelt die. Ich meine, das war beim Zelt der Begegnung. Versammeln die sich. Gott legt einen Teil des Geistes, der auf Moses war, auf sie. Und was passiert? Wir hatten es am Mittwoch im Gebet, also die ganze Woche, der Geist hat schon gesprochen. Die Ältesten fangen an zu weissagen. Und das Besondere war jetzt hierbei, zwei dieser 70 Ältesten waren gar nicht anwesend, die waren im Lager noch. Also die waren gar nicht mit dazugekommen, die eigentlich ausgewählt waren. Und jetzt fangen die trotzdem mitten im Lager auf einmal an zu weissagen. Also auch auf die ist der Geist gekommen und letztendlich fangen sie an zu weissagen. So, was müssen wir jetzt darunter verstehen? Ah, genau, und das noch mal eins obendrauf, noch ein Sahnehäubchen. Josua, dem gefällt das nicht. Er sagt, hey, jetzt können die auch weissagen hier, wieso? Du bist doch hier der Prophet Mose. Ja, der hat das irgendwie so ein bisschen wie die Jünger, ne, mit Johannes und Jesus, wo sie sagen, oder da heilt einer in deinem Namen und so. Und hier Josua dasselbe, wo Moses dann sagt, nee, eifer doch nicht für mich, es geht doch nicht um mich, sagt Mose. Es geht doch ums Volk letztendlich, es geht doch um Gottes Plan. Und dann sagt er zu ihm, ich wünschte, alle im Volk des Herrn wären Propheten. Ja, und dass der Herr seinen Geist auf sie lege. Und das ist eigentlich, ich finde das super. Ja, das ist genau, was durch Jesus für uns erfüllt ist. Also jeder von uns darf wissen, der Heilige Geist ist mit uns. Damals war das nicht so. Ja, da war der Moses, der hat von Gott gehört, das war dann der Chef. Naja gut, oft gab es auch Rebellion, aber trotzdem, letztendlich hatte er das Wort und dann natürlich die 70 Ältesten und die anderen, naja gut, die sind halt mitgezogen mit der Wolkensäule und Feuersäule. Aber wir dürfen alle selber, wie der Heinz uns ermutigt hat, den Geist haben. So, und worum geht es hier? Was passiert, wenn der Geist sowas wirkt? Es ist klar, er inspiriert Gedanken, ja, die Bilder zum Beispiel waren jetzt solche Dinge und er offenbart dadurch Dinge, die Menschen normal verborgen sind. Also das, ohne das, dass der Geist das tut, können wir diese Dinge eigentlich nicht wissen. Das heißt, das ist schon was Übernatürliches. Davor haben wir gesehen, die natürlichen Talente, die man so hat, werden einfach nochmal, ja, zum Glänzen gebracht. Hier ist es jetzt so, das sind nicht natürliche Talente, das sind einfach Gaben und Geschenke Gottes. Und es geht natürlich darum, die Stimme Gottes zu hören. Haben wir heute auch schon gehört. Also ich brauche eigentlich nichts mehr sagen, oder? Gott hat schon alles gesagt. So, dann habe ich noch einen Namen rausgewählt, bei dem ich dann im Nachhinein gedacht habe, ja, warum hast du den jetzt rausgewählt? Weil so viel Neues ist da jetzt gar nicht dabei, aber es stimmt wahrscheinlich gar nicht, weil auch darüber haben wir heute schon was gehört. Der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und da habe ich mir mal ein bisschen theologische Freiheit genommen. Ich habe jetzt mal die Kraft assoziiert, auch mit den Gaben des Geistes. Also genau, zur Vollständigkeit, Paulus nennt den Geist Gottes so in 2. Timotheus 1,7. Also jetzt sind wir im Neuen Testament. Und ich habe die Kraft identifiziert jetzt mal, oder assoziiert besser gesagt, mit den Geistesgaben. Ja, natürlich nur unter anderem. Ja, wir haben gehört heute, Gott kann uns Kraft geben. Er kann irgendwie uns helfen, dass in der Situation der Schwachheit wir trotzdem irgendwie wieder Kraft bekommen. Ja, Jesaja beschreibt das ja auch mal so ganz schön. Junge Männer, die fallen hin und werden schwach, aber ja, die auf den Herrn harren, empfangen neue Kraft, sie werden laufen und nicht müde und so weiter. Ihr kennt die Stelle sicherlich und sie fahren auf mit Schwingen wie Adler. Und das ist genau das, was hier beschrieben ist, aber wie gesagt, auch meiner Meinung nach immer wieder in Verbindung mit den Geistesgaben. Und da will ich nur einfach nur verweisen auf den letzten Bibelpunkt, weil ja, wer nicht da war, hört es euch an. Der Michael hat genau über das Thema auch referiert, gepredigt war es ja nicht, ist ja eher Lehre gewesen. Genau, und da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Liebe. So, jetzt, da greife ich jetzt auch so ein bisschen eigentlich die zwei Pole auf, die im Bibelpunkt waren. Die habe ich jetzt einfach mal assoziiert mit der Frucht des Geistes. Also der Geist, wie vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen in Bezug auf die Weisheit. Der Geist wirkt in uns dass der Charakter Jesu mehr und mehr und mehr zum Vorschein kommt. Deswegen ist die Beschreibung Frucht auch recht treffend, denn eine Frucht muss ja auch erst reifen, bis man sie dann irgendwann genießen kann. Ja, wenn man sie zu früh erntet, ist sie halt sauer und dann will man sie eigentlich nicht mehr essen. Außer vielleicht Zitronen, die werden zu früh geerntet, damit sie schön sauer sind. So, das ist aber ganz wichtig hier, es ist trotzdem übernatürlich. Also man kann nicht durch Charakterschulung so werden wie Jesus. Es sei denn, das macht der Heilige Geist. Der kann das in uns hervorbringen, aber so einfach durch menschliche, psychologische Anstrengung kann man natürlich schon Charakterverbesserungen hervorbringen, aber auf das Maß, wo Jesus war, das Level, da kommt man nicht menschlich hin. Denn der war vollkommen uneigennützig zum Beispiel. Ja? Der gab sich für uns hin, hätte es gar nicht nötig gehabt. Der hat seine ganze Herrlichkeit im Himmel verlassen. Ja, das ist eine Dimension, da würde auch kein Psychologe einem zu raten. Ja? Die Psychologen, die würden einem eher sagen, ja du, schau, dass du nicht auch immer nur dich von anderen hier der Fußabtreter wirst, ja? Dann halt dich halt von ihnen fern oder so. Wenn Jesus das beherzigt hätte, dann würde es für uns ganz schön... Wie sagt der Joel Neu immer so schön, ich liebe das. Dann wär's Zabedusta. Ja, also wenn Jesus da nicht diese uneigennützige Handlung, diese Tat zu kommen und überhaupt so zu leben mit uns vollbracht hätte. Und dann auch noch am Kreuz für uns sterben. Also mehr Uneigennützigkeit geht einfach nicht. Und wie gesagt, das ist diese übernatürliche Uneigennützigkeit, die auch nur im Kontext des Lebens mit Gott Sinn macht. Ja, weil wir wissen, dass das nicht alles ist hier. Ja, wer denkt, das hier ist alles, der muss ja auch irgendwie sehen, dass er auf seine Kosten kommt. Aber wer weiß, dass im Himmel die Schätze umso größer und völlig unvergänglich sind, der kann auch so leben. So. Ah ja, okay. Genau. Und der nächste Punkt, jetzt habe ich das ist häufig so, die Präsentation wird irgendwie nicht ganz richtig gespeichert, aber die Besonnenheit, ich meine, da geht es auch wieder um diese Ausrichtung auf das Endziel. Ja, weil wenn wir alles im Lichte des Endziels sehen, dass wir mit Jesus irgendwann im Himmel sind, dann verschieben sich manche Prioritäten eben im Leben doch. Und man rennt nicht vielen Zwischenzielen hier auf dem Planeten nach, als würde das ganze Leben dran hängen, sondern ja, man sieht, okay, egal wie, es geht irgendwie doch noch weiter mit Gott, weil im Endeffekt sind wir im Himmel. Und das ist natürlich ein großer Trost, der einen besonnen und nüchtern macht. So, Geist der Kindschaft. Und jetzt wird's interessant. Da könnte man natürlich jetzt nur über diesen Aspekt eine Predigt oder drei halten oder wie auch immer. Aber heute möchte ich mich auf eine Frage in Bezug auf den Geist der Kindschaft beschränken. Und zwar, wer hat denn den Heiligen Geist? Warum verbinde ich das jetzt? Ganz einfach, in Römer 14, habe ich es aufgeschrieben? Genau, hier. In Römer 8, 14 bis 15, da heißt es nämlich, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Oder eben Töchter, klar. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft, also Paulus nennt ihn hier so, oder Tochterschaft, dementsprechend habe ich Kindschaft abgeleitet, habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Klar, da könnte man jetzt drüber reden, dass der Heilige Geist uns eben überhaupt bewusst macht, wir sind Gottes Kinder, wir rufen Gott nicht mehr als der Gott im Himmel an, sondern als Vater. Klar, er ist immer noch Gott im Himmel, aber in unserem Bewusstsein ist er auch unser Vater. Und jetzt ist die Frage immer verbunden auch mit diesem Konzept der Wiedergeburt, geistliche Wiedergeburt, ne? Haben wir auch in Johannes, wo er mit Nikodemus redet, der Jesus, und sagt, du musst aus Wasser und Geist wiedergeboren werden, und dann die Geistestaufe. Das Wort steht natürlich so als Substantiv gar nicht in der Bibel, aber Johannes der Täufer hat immer davon geredet, dass Jesus der ist, der mit Geist und mit Feuer taufen wird. Ja, wohingegen er ja nur mit Wasser getauft hat. Und jetzt ist es eben so, da gibt es ja ziemliche Fehlinterpretationen auch dieser Stelle. Also, dass man jetzt denken würde, okay, so viele vom Geist Gottes geleitet sind, geleitet heißt ja nicht nur, sie haben ihn, sondern sie sind wirklich von dem geleitet. Okay, also, das muss heißen, was gemeint ist, ist jetzt hier, sie haben schon die Geistestaufe empfangen und sie wandeln in den Geistesgaben. Dann sind sie vom Geist Gottes geleitet. Also wer nicht die Geistestaufe oder irgendeine Geistesgabe hat, ist gar nicht Kind Gottes. Also es gibt solche Lehren. Weiß ich nicht, ob das Ihnen und euch schon mal untergekommen ist, dass ihr mit jemandem geredet habt, der das so sieht. Und das ist natürlich eine katastrophale Fehlinterpretation dieser Stelle. Das ist überhaupt nicht, was gesagt ist, sondern vielmehr würde ich das andersherum aufziehen und sagen, okay, jemand, der Kind Gottes ist, ist natürlich jemand, der geistlich wiedergeboren ist, also der an Jesus glaubt. Das ist ja das, wodurch wir vom Tod zum Leben geistlich hindurchdringen. Dass wir glauben an Jesus. Und der hat dann auch den Heiligen Geist und ist dadurch auch, vielleicht nicht immer in jeder Situation, aber doch irgendwo vom Geist Gottes geleitet. Ja, immer wieder merkt man ja dann doch, dass der Geist Gottes, wenn man auch manchmal begriffsstutzig ist, immer wieder diese Punkte im Leben hervorbringt bei uns, wo wir dann doch wieder was merken von ihm, wo er uns Dinge lehrt, wo er uns Dinge zeigt und wo wir dann von ihm geleitet sind. So. Und jetzt habe ich nochmal gedacht, ich will, dass dieser Punkt wirklich ganz, ganz klar wird, weil aus dieser Stelle, finde ich, ist es noch nicht hundertprozentig. Und das ist ganz wichtig, dass wir das jetzt, also das ist mein wichtigster Punkt heute eigentlich, dass wir verstehen, dass der Geist Gottes schon in uns lebt, wenn wir an Jesus glauben. Weil wenn wir das nicht verstehen, dann kommen wir oft im Leben auch in Schwierigkeiten, wo wir uns überfordert fühlen. Und zwar habe ich da nochmal die Stellen, hatten wir heute auch, lebendiges Wasser, rausgesucht, wo Jesus überhaupt darüber spricht, über das lebendige Wasser. Das ist ja einmal Johannes 4, Verse 10 und 14, habe ich jetzt mal rausgegriffen, um nicht das Ganze zu lesen. Und das ist natürlich die Samariterin am Brunnen, wo er mit ihr spricht. Wenn du wüsstest, wer es ist, der mit dir spricht, dann würdest du ihn bitten, dass er dir lebendiges Wasser, dass er dir zu trinken gibt. Und er würde dir lebendiges Wasser geben. Das ist Vers 10. Vers 14 heißt es dann, und das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle des Wassers. Genau, zu einer Quelle des Wassers, die ins ewige Leben quillt. So, das heißt, worum geht es in Johannes 14? Ich würde behaupten, es geht um diese vertikale Beziehung. Um die mit Gott. Deswegen auch Wiedergeburt. In dem Moment, wo diese Verbindung geknüpft wird, durch den Glauben an Jesus, da ist, sag ich mal, dieser Wasserfall und irgendwie hat man damit automatisch eine Berührung auch bekommen. Und in einem drinne kommt dieses Wasser quasi wie so ein, ich will das mal vergleichen mit so einem Anschlussstutzen von einer Waschmaschine. Ja, wenn man die nicht an den Wasserhahn anschließt, ja, dann kann man die anschalten, kann sie an Strom machen, kann die Wäsche reinmachen, kann das Waschpulver reinmachen, da geht gar nichts. Ja, die schleudert wie verrückt, aber es passiert halt nichts, weil kein Wasser fließt. Ja? Und so kann es uns manchmal auch gehen, ja? dass wir vielleicht gar nicht bemerken, hey, der Geist ist doch da, hier ist doch meine Quelle. Und wir das anzapfen, den Wasserhahn aufdrehen und dann geht's. Gell? Und genau so ist der Heilige Geist, wenn wir an Jesus glauben, in uns so einen Anschlussstutzen. Das heißt, wir können da jetzt auf so das Wassernetzwerk zugreifen, ja, des Heiligen Geistes. Und wenn man dann die nächste Stelle anguckt, dann sieht man auch, dass es beim lebendigen Wasser wirklich um den Heiligen Geist geht. Und das beschreibt dann aber die horizontale Ebene. Ich glaube, jetzt ist die Batterie gleich. Jetzt geht's wieder. Nämlich da heißt es in Kapitel 7, Verse 38 und 39. Das lese ich jetzt mal vor. Das ist meiner Meinung nach noch besser. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe, wörtlich Bauch, werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. So, klar, ich denke, wenn wir das lesen, sind wir uns einig, dass, was der Johannes beschreibt mit, der Geist war noch nicht da, meint die Pfingsterfahrung. Johannes hätte ja nie behauptet, der Heilige Geist sei nicht allgegenwärtig. Der war ja immer da. Der war ja auch in dem Sinne da, dass er ja auf Jesus war. Also der war ja nicht weg. Der hat auch schon existiert, ganz klar. Der hat vor aller Schöpfung existiert und dann, als die Erde geschaffen wurde, schon über dem Wasser geschwebt. Der ist ja eigentlich auch Gott. Eine der Personen, wenn man so will, der Dreieinigkeit. Und jetzt ist natürlich so, er meint damit natürlich die Pfingsterfahrung. War noch nicht geschehen und konnte ja auch noch nicht geschehen sein. Jesus war ja auch noch nicht gekreuzigt worden. Auch eine interessante Formulierung, gell? Er war noch nicht verherrlicht worden. Also das ist, da sieht man, wie wenig wir verstehen, was wirkliche Herrlichkeit ist. Aber gut, wenn wir jetzt also voraussetzen, dass das lebendige Wasser in dieser Stelle, das ja eindeutig den Heiligen Geist beschreiben soll, das gleiche selbe oder selbe lebendige Wasser ist wie in der Stelle davor in Johannes 4, dann kann man auch in Johannes 4 sagen, es ist der Heilige Geist. Und den hat offensichtlich dann schon jeder empfangen, der einfach glaubt. Weil das, was beschrieben wird mit dem ewigen Leben, wo das Wasser reinfließt, das ist eben diese Wiedergeburterfahrung. Es geht offensichtlich überhaupt nicht darum, dass der Geist schon durch einen wirkt. Aber hier in der Stelle 7, da merkt man, das ist jetzt wirklich tatsächlich eine horizontale Beschreibung. Also Jesus sagt, von dessen Leib, da geht es gar nicht um den. Also natürlich wäre theoretisch denkbar, dass er hier vom Auferstehungsleib redet, irgendwann mal im Himmel. Aber das ist eigentlich totaler Quatsch, wenn man sieht, dass Johannes dann direkt danach ja auf Pfingsten Bezug nimmt. Also es geht um das Diesseits und dass der Geist anfängt, durch uns zu wirken. Also das sind die zwei Erfahrungen, die hier eigentlich beschrieben werden. Also tatsächlich beide sind irgendwo vorhanden, wie auch immer wir sie dann nennen wollen, ja, Wiedergeburt, gläubig sein oder Geistestaufe, Erfüllung mit dem Geist. Da gibt es ja viele Wörter, die wir finden können. Letztendlich ist das aber, was hier beschrieben wird. Einmal die vertikale Verbindung, die entsteht, indem wir gläubig werden an Jesus. Und dann, man könnte fast sagen, so dieses Ausbrechen des Heiligen Geistes aus uns heraus. Ja, oder dass wir dann mal einen Kanal öffnen und da fließt er dann auf einmal. Ja, geht natürlich nur, wenn vorher schon was von oben runter fließt. Ist ganz klar. Das heißt, ohne Jesus können wir auch den Heiligen Geist nicht empfangen. So, warum habe ich mir jetzt so ausführlich Zeit genommen für diesen Aspekt? Ich denke, es ist klar. Erstens mal, dass uns klar wird, wenn wir an Jesus glauben, dann ist der Geist Gottes in uns. Das ist eine zentrale Erkenntnis, die uns total helfen kann, wenn wir wieder in Situationen sind, wo wir nicht weiter wissen. Wir dürfen wissen, wir haben da eine Quelle, auf die wir zurückgreifen können. Wenn wir das nicht wissen, dann können wir manchmal auch in Panik geraten. Ich glaube sogar, dass wenn wir manchmal beten, dass wir mehr aus Angst beten als aus Glauben. Also ich rede jetzt hauptsächlich von mir. Ich schließe jetzt mal von mir auf andere, soll man ja nicht immer so machen, aber ich denke, gewisse Grundeigenschaften, die teilen wir alle als Menschen. Ja, ich glaube, oft beten wir mehr aus Angst und Überforderung und denken, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, unser Gebet so weit zu werfen, dass das da irgendwo in Millionen Kilometer Höhe bei Gott ankommt. Ja, während er die ganze Zeit schon seinen Geist in uns drinne hat. Und darum geht es mir, dass wir einfach mal im Kopf unser Denken so ein bisschen ändern. Ne? Paulus sagt das ja, ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, so sagt das. Dass wir uns bewusst machen, hey, er lebt schon hier. Und oft ist es so, dass wir das nicht, ja, also wir haben ihn schon, die Geistestaufe gibt es auch. Das hilft uns, wenn wir uns fragen, wie kann ich im Geist wandeln? Naja gut, erstmal muss ich wissen, er ist doch schon da. Wenn ich das schon nicht glaube oder wenn ich darüber nie nachgedacht habe oder gar nicht bewusst bin, er ist schon mit mir, dann ist es ganz schwierig zu sagen, ja, wie komme ich jetzt dahin, dass ich im Geist wandle? Dann ist es leicht für jemanden, der meint, man braucht erst die Geistestaufe, um Christ zu sein, uns das einzureden, weil wir überhaupt nicht die Gewissheit haben, dass er schon mit uns ist. Aber wenn wir das jetzt wirklich so verstehen, und da gäbe es natürlich noch mehr Beweise, ich habe jetzt mal einen genommen, dann verstehen wir, er ist mit uns und ich brauche keine Angst haben. Und der Schlüssel, damit das dann auch anfängt zu wirken, ja, das haben wir heute von Paul gehört. Ich brauche gar nichts sagen. Das ist der Hammer. Der Heilige Geist hat mir alles vorweggenommen. Wir wollen ja, dass das auch irgendwann mal wirkt nach draußen, oder nicht? Ja, wenn jemand von uns krank wird, ja, dann beten wir doch auch. Da wollen wir doch, dass was passiert, dass was wirkt. Und ich glaube, dass es unseren Glauben einfach erbauen kann. Und Jesus sagt, wenn wir Glauben haben wie ein Senfkorn, dann passiert auch was. Ja, also entweder wir haben einfach noch nicht diesen Glauben oder wir haben noch zu viel Zweifel. Ich weiß es nicht. Es mag auch ganz viele andere Gründe geben, warum etwas nicht geschieht. Und ich kann nie a priori hier ausschließen, dass Gott auch manchmal jemanden nicht heilen will. Keine Ahnung. Wirklich. Kann ich nicht ausschließen. Obwohl ich es ehrlich gesagt eigentlich nicht in der Schrift sehe. Jesus hat das eigentlich nie gesagt zu jemandem, der zu ihm kam. Deswegen, und er ist das vollkommene Bild des Vaters. Es wird schwierig, das wirklich aus dem Weg zu räumen. Aber gut, wir verstehen nicht alles. Aber ich weiß, an einer Sache kann ich arbeiten, nämlich mein Glauben. Da kann ich dran arbeiten. Ja, und wenn es andere Faktoren gibt, die ich nicht beeinflussen kann, dann bringt es mir nichts, darüber mir Sorgen zu machen. Ich kann sie ja eh nicht beeinflussen. Aber mein Glauben, da kann ich reifen, da kann ich fester werden. Und diese Erkenntnis kann uns da vielleicht weiterhelfen. Denn wer an mich glaubt, sagt Jesus, wie die Schrift sagt, ja, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers ausgehen. Und das ist mein Wunsch für mein Leben. Dass Leute merken, wenn ich mit ihnen rede, wenn ich mit ihnen interagiere, da fließt was. Und dazu hilft mir eben dieses Bewusstsein. Er ist wirklich schon mit uns. Er ist wirklich schon in uns. Und in ihm ist wirklich auch die Kraft. Er ist der Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und auch um das nochmal zu verstärken, Glaube ist laut der Bibel eben nicht nur so ein, ja gut, das wird schon stimmen oder so, ich glaube schon, ja, ich denke mal. Sondern es ist ein Überführtsein, ein Überzeugtsein. Also überführen tut man ja einen Täter und dann hat man ja eigentlich bewiesen, dass er schuldig ist. Und dieses Wort verwendet die Bibel für Glauben, also dass wir wirklich irgendwie mit Gott und mit Jesus so in Berührung gekommen sind, dass wir merken, er ist wirklich auferstanden, er lebt wirklich, er sitzt wirklich zur Rechten Gottes, hat wirklich den Geist zu uns gesandt. Mensch, das ist alles wirklich wahr. Ich kann nicht mehr zweifeln, so, weil ich bin überführt. Versteht ihr? Dass das gar nicht mehr eine Frage ist, ist es jetzt wirklich so? Sondern dass es eigentlich eine klare Gewissheit ist, nee, es ist so, da ist doch gar kein Zweifel. Wie könnte ich je daran zweifeln, nach allem, was ich gehört und gesehen und erlebt habe, beziehungsweise was mir der Geist gezeigt hat. Und dann ist die Frage auch für uns, es sollen ja jetzt Schlüssel sein, die uns helfen, im Geist zu wandeln. Was ist denn die Quelle meines Glaubens? Darüber kann man auch immer mal nachdenken. Und ich habe festgestellt, ganz oft ist meine Quelle meines Glaubens, wie ich mich fühle. Ja? Jetzt habe ich gerade, ja, ich gebe es zu, bin zwar Jugendreferent, aber auch ich sündige hin und wieder. Ich versuche natürlich, es weniger werden zu lassen. Es ist mir bisher auch gelungen, aber auch mir passiert es, ich sündige. Ja? Und in dem Moment fühlt man sich nicht toll. In dem Moment denkt man, ah, siehst du, bist doch noch ein alter Sünder. Jesus hat dich eigentlich gerettet und eigentlich freigemacht, aber irgendwie bist du auch noch ein Sünder. So, und dann kann es passieren, ja, gerade heute in der Postmoderne, ist immer alles auf Gefühl, Gefühl, Gefühl. Man muss sich gut fühlen und so. Ja, da kann es passieren, dass ich meine Identität davon abhängig mache, dass ich sage, ich bin ein Sünder. Dass ich keinen Unterschied mache zwischen, ja, ganz klar, ich gebe zu, ich habe gesündigt, aber das ist nicht meine Identität. Wenn ich an Jesus bleibe, dann ist es ja nicht meine Identität, dass ich ein Sünder bin, sondern ich sündige hin und wieder. Früher habe ich gesündigt und ich war da voll drin und ich war davon überzeugt. Ich bin ja wirklich nicht christlich aufgewachsen und ich habe wirklich so verschobene Werte gehabt. Ja, ich habe das Schlechte für gut gehalten und das Gute für schlecht, wie das die Bibel beschreibt. Ich war verkehrt in meinem Sinn. Das ist ein Sünder, der das Schlechte für gut hält und das Gute für schlecht. Ja, und das ist nicht mehr der Fall, weil Jesus mich tatsächlich verändert hat. Da kann ich es sogar sehen, in gewissen Punkten. Natürlich noch nicht vollkommen, aber ich kann es schon sehen. Und ich bereue, wenn ich sündige. Das ist ja auch schon ein Zeichen. So, das heißt, ich bin nicht, was ich fühle oder wie ich mich fühle. Ich bin auch nicht, was ich tue. Was ich tue, definiert zwar, was ich tue, aber nicht, wer ich bin. Wenn das so wäre, dann hätte ich mich wahrscheinlich selber erschaffen müssen. Dann hätte mein Tun mich selbst definiert, was ja gar nicht geht. Weil ich wäre ja nicht da gewesen, um mich zu erschaffen. Ja, Gott hat mich definiert von Anfang an und immer noch will er mich definieren. Ja, also, Gedanken, was ich denke. Ja, klar, Jesus sagt, wer nur eine Frau ansieht und nur ne, Gedanken und so, schon hast du gesündigt, aber das heißt nicht, dass deine Gedanken dich zu jemandem machen. Du bist nicht, was du denkst. Man könnte meinen, das ist so, aber es ist nicht so. Und in der Philosophie, wenn man da mal guckt, all diese Sätze, ich weiß nicht, ob es mit Gefühlen schon existiert, aber mit Taten und mit Gedanken, ja, cogito ergo sum, das hat alles existiert. Ich denke, also bin ich. Ja. Besitz, was ich habe, bin ich. Gut, ich denke, damit haben wir möglicherweise eher weniger Probleme als Christen. Wir wissen, wir sind nur Gast hier auf der Erde und Verwalter der Güter Gottes. Aber das kann durchaus für jemanden, der viel hat in der Welt, durchaus eine Versuchung zu sein. Guck mal mich an, ich habe das, ich habe mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Frau, meine Kinder, ne, und so weiter. Das kann schon eine Versuchung sein. Aber jetzt kommen wir mal zu dem entscheidenden Punkt. Die Frage ist, und ich sage es euch ganz ehrlich, so oft muss ich feststellen, nee, du glaubst das gar nicht wirklich, was da steht. Im Kopf irgendwo schon, aber so, dass du wirklich das glaubst, da ist man dann doch wieder am Fragen und sagt, ist das wirklich, ist das hier wirklich so? Wirklich? Kann das jetzt wirklich sein? Wie macht das Sinn? Ja, die Schrift sagt, wer ich bin. was die Schrift sagt, das bin ich. Ich bin ein Kind Gottes, weil ich an Jesus glaube. Ja, ich bin gerecht gemacht. Paulus sagt sogar, Jesus wurde, 2. Korinther, Jesus wurde für uns zum Fluch, damit wir würden, also werden, ja, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind nicht nur gerecht, wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Ja, also was soll das heißen? Wer uns anschaut, der sieht, wie die Gerechtigkeit Gottes aussieht. Nämlich jemand, der zwar von sich aus nicht gerecht ist, aber durch Jesus. Und das ist der einzige Weg, wie irgendwer gerecht werden kann. Und das, daran sehen wir Identität. Da gibt es so viele Sachen in den Briefen von Paulus. Ja, wenn man die mal liest, wo man sagt, Paulus, sag mal, spinnst du? Da gibt es sogar eine Stelle, da sagt er, wir sind mit Christus auferweckt. Ja, natürlich meint er unseren Geist, nicht unseren Körper. Ja, er spricht auch später davon, dass es noch eine Auferstehung geben wird. Aber wir sind mit Christus auferweckt, wenn wir mit ihm gestorben sind. Wir sind auch nicht mit ihm gestorben. Sind wir mit ihm gestorben? Doch. Geistlich. Das, was in uns war, die Sünde und so weiter, das ist mit Jesus am Kreuz gestorben. Natürlich nicht körperlich, natürlich nicht. Das ist keine Frage. Wir waren nicht einer von den beiden am links und rechts am Kreuz. Da sind wir nicht mit Christus gestorben. Aber das menschliche Falsche, was da kaputt war, das ist gestorben und das Neue, das ist aufgestanden und das ist in unserem Geist schon drin. Ist wieder nur eine andere Formulierung für, der Heilige Geist ist schon längst da. So, und jetzt greife ich nochmal ein super Konzept auf. Das ist mir so richtig ins Auge gesprungen bei Michael. Das hat er ja mal gepredigt, die geistlichen Vitamine. Also ein bisschen geht das hier ja auch in die Richtung, nämlich Information und Inspiration. Das war Vitamine I. So, da habe ich jetzt mal verschiedene Bereiche aufgegriffen. Also wenn wir nur informiert sind, so müssen wir es verstehen jetzt, wenn wir nur informiert sind, dann sieht unser Glaube ungefähr vielleicht so aus. Klar, bei Inspiration sieht er dann ein bisschen anders aus. Die Schrift bestimmt vielleicht, was ich über Gott denke und weiß. Ja, hier oben so, das bestimmt es. Ich bin informiert, ich weiß es und das ist schon mal gut. Aber wenn ich es wirklich inspiriert glaube, dann bestimmt sie sogar, was ich über Gott glaube, beziehungsweise auch dann natürlich über mich in der Folge, klar. Die Schrift sieht dann folgendermaßen aus. Bei Gott, da ist es dann eher so, ich habe halt große Zweifel, dass das wirklich stimmt, seine Zusage. Und dann muss ich immer einklagen, Gott, wo bist du, was ist hier los? Und die Schrift sagt das, vielleicht stimmt es doch alles nicht oder ich verstehe es nur falsch. Habe aber selber auch oft dann ein schlechtes Gewissen. Ja, also ich fühle mich auch gar nicht so, bin dann vielleicht auch im Zweifel, ja, stehe ich überhaupt in der Position, von Gott überhaupt irgendwas zu erbitten? Ja, wird er mir je was geben? Und wenn ich aber vom Geist inspiriert werde, ja, dann nehme ich Gottes Versprechen dankend und glaubend an. Also dann ist irgendwie in mir diese Gewissheit, so ja, natürlich, du bist ein Kind Gottes, ja, welcher Vater gibt denn seinem Kind kein Brot, wenn es bittet? Und wie viel mehr, haben wir heute auch gesungen, wird euch Gott, ja, der Vater, den Geist geben, denen, die ihn bitten? Das ist diese Verheißung und wenn wir wirklich so inspiriert sind, dann glauben wir das auch. Und unser Gewissen ist auch rein, ja, weil wir wissen, natürlich bin ich nicht von mir aus gerecht, aber ich bin gerecht durch Jesus, weil ich es wirklich glaube und angenommen habe. So, Gott und Gebet. Klar, wir können, wenn wir nur informiert sind, kann man Gott oftmals als sehr widersprüchliches Wesen wahrnehmen. Ja, also einerseits diese Riesenverheißungen, ja, dann gibt's natürlich auch in der Bibel so einige grausame Geschichten, die einen manchmal ins wirklich Stutzen bringen. Auch habe ich oft erlebt, ja, dass ich die Bibel gelesen habe und hinterher so erstmal schlucken musste und gedacht habe, ja, wenn Gott so ist, ja, dann muss ich mal mich warm anziehen. So, und dann entsteht natürlich eine Unsicherheit gegenüber Gott. Das hemmt natürlich auch extrem unser Gebetsleben. Wer will denn zu einem Gott beten, bei dem man nicht weiß, ob man gleich den Hammer bekommt oder vielleicht doch das Geschenk, das man sich erwünscht? So, aber wenn man Gott durch eine Offenbarung, ja, des Heiligen Geistes, dadurch, dass er uns zeigt, wie Gott wirklich ist, erkennt, dann wird man erkennen, dass Gott eigentlich ein unendlich treues Wesen ist. Auch durch all die Wogen des Lebens hindurch. Haben wir heute auch schon gehört. Ja, und ihm gegenüber werden wir ein Vertrauen haben. Unser Selbstwert. Wir könnten natürlich noch die Liste ewig fortsetzen, aber hier denke ich, das ist auch nochmal was Wichtiges. Wer nur informiert ist, der sieht vielleicht Jesus und denkt, ach du Schande, so kann ich ja nie leben. Ja, die Jünger haben es auch so gesehen, die haben es genauso erlebt, als noch nicht der Geist auf ihnen war, beziehungsweise vor Pfingsten, dass Jesus sagt, ja, wer nur eine Frau ansieht, und dann sagen die, ja, wer soll dann selig werden? Sagen die zu Jesus. Wer soll denn dann selig werden? Geht doch gar nicht. Das schafft ja kein Mensch. Jesus sagt ja selber auch, wenn eure Gerechtigkeit nicht die der Pharisäer weit übersteigt. Weit. Ja, und natürlich, welche Gerechtigkeit übersteigt die weit? Seine. Und die schenkt er uns. Ja, deswegen, wenn wir nur informiert sind, dann könnten wir in einen Leistungsdruck verfallen. Auch gegenüber Jesus. Ja, oder uns untereinander vergleichen. Na ja, gut, er ist Pastor, er ist mit Sicherheit noch mal ein bisschen heiliger als ich. Und er und sie ist, ja, okay, da bin ich schon ein bisschen besser als sie. Zumindest in dem und dem Bereich. Aber darum geht es ja gar nicht. Weil das würde ja trotzdem nicht reichen. Auch wenn ich ein bisschen besser als andere bin, würde ja immer noch nicht reichen. Das heißt, ich vergleiche auch. Wenn ich aber wirklich diese Verheißungen annehme, durch die Inspiration des Geistes, dann weiß ich, mein Selbstwert ist eigentlich, das muss man jetzt mal so sagen, unendlich groß. Ich bin unendlich wertvoll. Habe ich gar kein Problem damit, das zu sagen. Ja, egal, ob ihr jetzt denkt, ich bin arrogant, ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit Arroganz gar nichts zu tun hat. Ja, weil ich bin es ja nicht aus mir. Ja, ich baue das ja nicht auf mich auf, sondern ich bin unendlich wertvoll, weil Gott mich als unendlich wertvoll ansieht. So wertvoll, dass sein eigener Sohn für mich gestorben ist. Das ist eine große Ehrung und Würdigung, dass Jesus das für uns getan hat. Das darf man nicht unterschätzen, was er uns damit für einen unfassbaren Wert verleiht. Und das hat mir so gefallen, das hat so schön gepasst mit dem Vergleich. Und da habe ich gesagt, ich bin unvergleichlich. Es ist so. Ja? Gott wollte auch, dass ich im Himmel bin. Es gibt niemanden, der mich ersetzen könnte. Ja klar, wenn ich jetzt nicht an ihn glaube und dann nicht in den Himmel komme, okay, Gott wird es trotzdem überstehen, auch wenn es ihn traurig macht, bin ich mir sicher, aber für ihn wäre es unvergleichlich schön, dass ich auch komme oder du oder egal, jeder von uns. Ja? Und das ist völlig egal, wie wir im Vergleich zu anderen sind. Das macht für Gott, spielt das überhaupt keine Rolle. So, und gleich bin ich durch. Ich habe mich echt extra versucht zu beeilen, was ja schon so lange ging. Ja, wie komme ich denn dahin von Information zu Inspiration? Also ich will euch mal eine Sache sagen, die ich so im Leben erlebt habe. Da gibt es mit Sicherheit auch noch andere Sachen, aber letztendlich glaube ich, die Bibel nennt das auch Ausharren. Ich nenne das gerne Ringen. Also ich denke, jeder von uns kennt das, dass wir mit Sorgen, Zweifeln, Ängsten, Nöten ringen, uns selbst mit Fragen, die wir schwer zu klären finden. Ja, und zum Beispiel, wenn wir jetzt wirklich mehr mit dem Geist was zu tun haben wollen, klar, dann ringen wir mit der Bibel, weil die sagt uns ja die Dinge über den Geist. Und dann konfrontieren wir uns damit. Ja, ich habe das erst die letzten 2 Wochen wieder erlebt. Ich habe Sachen gelesen in der Bibel und habe gedacht, steile Aussage. Ja, und dann habe ich mir ein paar Predigten angehört und er hat gesagt, ja, und der Geist Gottes lebt schon in dir. Und ich habe gedacht, echt? Echt? Und das war schon so, wo ich gemerkt habe, ich war mir nicht 100% sicher. Die Konfrontation mit dem wirklich, ist es wirklich so? Das heißt, man muss die Bibel auch manchmal in der Tiefe lesen. Klar, man kann die lesen und lesen und lesen und jedes Jahr 3-mal durchlesen und trotzdem kann es passieren, du hast gar nicht begriffen, was das für dich heißt. Das heißt, man muss manchmal auch vielleicht innehalten, mal in die Tiefe lesen, wenn einen was anspricht und dann merkt man, da arbeitet Gott jetzt gerade, da arbeitet jetzt der Geist Gottes, da passiert ja sowas Übernatürliches, da fließt das lebendige Wasser. Mit sich selbst muss man auch ringen, ja? Dann merkt man, dann arbeitet da was und du merkst, hey, warte mal, irgendwie da stimmt bei mir noch was nicht, das kommt bei mir noch nicht alles zusammen. Wie ist das denn jetzt? Und oftmals habe ich bei mir entdeckt, dass da Unglaube ist. Dass da wirklich Unglaube ist. Also nicht im Sinne von, dass ich nicht an Jesus glaube. Nicht so ein Unglaube. Klar, die Grundlagen, das glaubt man schon alles vom Kopf, aber wirklich so die ganzen Implikationen dessen, da kann immer mal wieder so ein kleiner Punkt sein, wo man wieder merkt, hey, das hast du erstens noch nicht begriffen und zweitens glaubst du es noch gar nicht. Und dann ist auch manchmal die Frage, will ich das überhaupt glauben? Ja, man darf ja nicht jetzt immer nur so tun, als sei das immer nur einfach alles ein Geschenk. Das ist auch oft eine Herausforderung. Ja, Jesus fordert uns zu Dingen heraus, die wir vielleicht unangenehm finden, wo ich gar nicht will, dass das passiert, was er will. Jona ist auch so ein tolles Beispiel. Der hat ja auch dann diskutiert, ja, und hinterher noch, als Ninive verschont wurde, hat er immer noch mit Gott gerechnet und gesagt, nö, hier, ich zürne mit Recht und so. Also will ich das glauben, was Gott mir da sagt? Oder ist es bequemer, gar keine Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, andere sind schuld oder was auch immer? Und dann offenes, ehrliches Gebet. Unglaube einfach ehrlich zu Gott bringen. Er weiß es ja eh. Er weiß es ja sowieso. Man kann ihn nicht überraschen. Er kennt unser Herz. Gott ehrlich sagen, was man eigentlich will. Ja, man darf mit Gott ringen. Jakob hat das gemacht, Jona hat das gemacht. Und diese Spannung, die dazwischen meinem Willen oder meiner Sicht und Gottes Willen oder Gottes Sicht ist, die müssen wir dann lernen, an ihn abzugeben. Das ist der Schritt des Vertrauens, wo wir dann merken, okay, ich kann es nicht alles lösen, aber ich merke doch, Gott ist irgendwie treu, er ist vertrauenswürdig und ich gebe ihm das ab und vertraue ihm, dass das, was er dann in mir bewirken wird, der Heilige Geist, das Übernatürliche, das wird gut sein und das wird richtig sein und ich werde dabei nicht mich fühlen, als würde ich gerade sterben unter Todesschmerzen, sondern ich vertraue ihm, dass er weiß, was auch für mich gut ist und dass er mir nichts Böses antun will. Und das beste Gebet, das es da gibt, ist einfach, Herr, hilf mir. Also ich habe das immer wieder erlebt, wenn es Zeiten gab, wo ich auch merkte, so mein Bibellesen geht runter oder mein Gebetsleben geht runter, da habe ich oft dann einfach gesagt, Gott, du, ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll. Ich habe jetzt auch keine Kraft, da mich selber rauszuziehen. Herr, zieh du mich wieder zu dir, zieh mich. Und ich habe das nie erlebt, dass das nicht passiert ist. Na, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht hier, ja, als Prediger. Er macht es wirklich, er zieht uns wieder. Dauert vielleicht eine Woche oder zwei, aber er belebt uns wieder neu. Damit will ich schließen, Epheser 1,17, auch eigentlich nochmal Name, ja, geht so ein bisschen in die Richtung vom Klang her wie der erste, aber ist eigentlich was ganz anderes gemeint. Epheser 1,17, Geist der Weisheit und Offenbarung, da betet Paulus, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Und das ist dieser Schlüssel, von dem ich gerade geredet habe, in der Konfrontation mit ihm. Ihn zu erkennen. Und das macht den kompletten Unterschied.